Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen
Hallo.
Zu unserer aktuellen Ausgabe Podcast Vorpass.
Vorpass.
Big G und ich sind wieder am Start. Big G, wie geht's dir? Alles klar? Wochenende Spiel gehabt?
Fuck. Nein, wir haben am Wochenende nicht gespielt. Wir hätten in Rottweil spielen sollen als einziges Spiel in der zweiten Bundesliga, aber das wurde wegen den Platzbedingungen da abgesagt. Ich glaube, in Rottweil hat es die ganze Woche geregnet oder so. Das heißt, Hinrunde ist vorbei. Es wäre auch das erste Rückrundenspiel schon gewesen. Das heißt, ich war stattdessen ein bisschen Skifahren im November. Na? Der Klimawandel alles andere, die ganzen Gletscher weghaut. Ja, also kein Rugby am Wochenende gespielt. Das heißt, es geht jetzt weiter, glaube ich, Ende März oder so.
Oh wow, schon krass. Schon lange hin.
Das ist sehr lange hin. Aber Donald, wo warst du denn am Wochenende? Sag mal, was hast du denn gemacht?
Ich habe
irgendwas
gedacht,
Besonderes?
Ja, ich dachte, man gönnt sich sonst nichts im Leben. Ich gönne mir einfach mal so VIP-Tickets für das Spiel Irland gegen Australien. So, keine Ahnung. So ein Wert von so 300 Euro oder so. So einfach das Teuerste, was geht. Ne? Also, ach, keine Ahnung, so, ne? Nee, Spaß, genau. Ich hatte vor Ewigkeiten gebucht nach Irland, weil ich dachte, vielleicht kriege ich irgendwie Tickets fürs Spiel. Und dann war es halt so, dass irgendwie war es irgendwie falsch kommuniziert mit meinem Kumpel und keine Ahnung, lange Rede, kurze, gar keinen Sinn. Habe ich einen anderen Kumpel gefragt und über verschiedenen Ecken.
Nicht mich. Nee. Ich war nicht der andere Kumpel.
Wir sind nur Kollegen eigentlich, also Arbeitskollegen quasi. Genau, hatte mein Freund Jan Simon quasi uns Tickets besorgt und dann waren wir Samstag im Stadion, wirklich die Premium Seats, so die Premium Etage mit separaten Bar und so alles und richtig Top Plätze und wir waren genau auf der Höhe.
Aber Buß war nicht für lau, oder?
Nee, das hätten wir, glaube ich, anscheinend, wenn wir uns schlauer gemacht hätten, in einem anderen Bar gehabt hätten, aber dafür war es auch okay. Wir waren genau auf der Linie, so wo Ross Byrne dann in der, 78. oder so den Kick gemacht hat. Also ich habe genau da gefilmt, wie der Kick rübergeht, das war halt mega nice. Genau, und
nice.
Mein Kumpel hat, beziehungsweise kennt und hat damals mit Ian Madigan gespielt. Der spielt jetzt gerade bei Ulster. Vorher war er bei Leinster und Bordeaux und Bristol. Man kennt ihn von 2015, wo er nach dem Spiel gegen das Argentinien oder Frankreich, wo er geweint hat sozusagen.
Ja, der Blonde, der aussieht, genau. Als ob er 15 ist.
Genau. Jetzt sieht er ein bisschen älter aus, ist auch ein paar Jahre älter. Genau, ist halt gerade verletzt und war quasi danach in der VIP-Bereich und dann, wie gesagt, mein Freund
mit euch Atzen.
Ja, genau, und dann haben wir mit ihm ein bisschen gesprochen. Er hat irgendwie ein bisschen erzählt, dass er quasi vor dem Spiel, weil er gerade verletzt ist, so quasi durch die verschiedenen Boxen gegangen ist, dann hat so ein bisschen so ein Spielübersicht oder so ein Preview halt gemacht mit den Leuten, die es gibt ja diese, weiß nicht, was ist halt so Corporate Boxes und solches, wo man halt so, und da hat er irgendwie verschiedenen so, ja, Termine gehabt, wo er vor dem Spiel gesprochen hat, ein bisschen davon erzählt. Und genau, weil mein Freund sein Bruder netterweise gefragt hat zu babysitten, wollten wir halt nicht so lange. Und dann waren wir relativ zeitig dann zu Hause. Aber im Großen und Ganzen ganz cool. Und das Spiel an sich war halt, glaube ich, was viele Leute irgendwie unterschätzen, wenn man halt nur die Highlights sieht, eigentlich ganz spannend. Wurde viel unterbrochen vom Schiedsrichter und so. Das war ein bisschen nervig. Wir hatten so diese Rap-Mics gekauft. Und das war auf jeden Fall, hat sich gelohnt, weil der Ref wurde auf jeden Fall viel da sich einbinden. Aber was
das war wieder der Neuseeländer, ne? genau, dem das schon ein, zwei Mal Feuer vorgeworfen wurde.
Ja, Ben O'Keefe. Was man unterschätzt, wenn man nur die Highlights sieht, also die kurzen Highlights zumindest, ist echt der Verteidigung von Irland sau stark war. Und das war schon was Cooles. Und da war die Stimmung halt ganz geil. Und wo wir gerade ankamen, so gerade rein und mit dem Bier, dann Nationalhymne, also die Stimmung war halt ganz geil und ging halt gut los. Ich glaube, das Spiel bleibt in Erinnerung für den Kick am Ende so. Und wahrscheinlich diese Concussion-Debatte, was um Nick White hat.
Was ist passiert? Er weiß nicht, ich habe auch nur gesehen, was dann danach passiert ist, dass er mit dem Teamdoc gesprochen hat und dabei sichtlich, naja, geschwankt ist.
Ja.
Oder? Hat man das im Stadion mitbekommen? Eigentlich nicht.
Nee, oder? Also tatsächlich, wir, obwohl viele Leute uns danach gefragt hatten, hatten wir es irgendwie nicht so mitbekommen, weil anscheinend ist es halt so, dass er den ersten Knock bekommen hat und dann gleich den zweiten und während sozusagen das Spiel halt irgendwie weiterlief, haben die Ärzte quasi das erste Review passieren lassen und haben irgendwie anscheinend das zweite verpasst, scheinbar, und hatten ihn für ein HIA gefragt, obwohl, und das ist quasi das, wo es jetzt ein bisschen, schneiden sich die Geister, was sagt man dazu nochmal?
Scheiden sich die Geister.
Ja, genau. Dass es halt letzten Endes, der Schiedsrichter hat gesagt, dass er hat quasi gewackelt oder geschwacht hat. Und eigentlich wäre er dann nicht sozusagen, also man müsste eigentlich kein HIA machen, weil das ist ein Symptom von einem, ein Symptom, was halt quasi anerkannt ist für Concussion. Und dann ist es eigentlich, da braucht man kein HIA zu machen, sondern ist man erstmal einfach raus.
Vorbei.
Ja. Und das haben die irgendwie vertändelt. Also das haben wir im Stadion also so nicht mitbekommen. Das war nur komisch, dass er sehr lange, so die ganze 10 Minuten irgendwie weg war und dann kam wieder. Und das war schon irgendwie komisch, aber wir haben es nicht mitbekommen und wir haben uns mehr so aufgeregt wegen, also nicht wegen dem Schießtrick so groß ausgeregt, aber so diese mit, wie heißt er nochmal, Vertelli, der Achte von Australien, der ist super aufrecht im Tackling reingegangen und dann hatten wir diese
Valentini.
Wir hatten ja diese Raff-Mikes dran und dann, das war halt so erstmal, dass der TMO gesagt hat, hier, ich will dir was halt zeigen. Und dann war es halt quasi gelb 8 sozusagen. Und dann also, du siehst sofort, dass er halt so quasi da reingeht mit dem Kopf. Und dann der Erste, was Ben O'Keefe sagt, ist halt, hey, ja, für mich Köpfe gar nicht einander getroffen. Und dann war alles so, und dann der TMO hat dann nochmal gesagt, nee, das ist definitiv Kopfkontakt sozusagen. Und dann war er auch raus verletzt. Und das war alles so ein bisschen Krautenruben, was da irgendwie da war. Deshalb war es teilweise irgendwie schwierig.
Ja, da kommen wir ja, das ist jetzt eine größere Diskussion, TMO-Intervention. Ne? Das ist halt, ich glaube, die Stimmen werden manchmal lauter, dass TMO die ganze Zeit dem Ref ins Ohr quatscht und den vielleicht dann noch ablenkt. Aber andererseits, in diesem Fall ist es ja wahrscheinlich berechtigt. In anderen Fällen aber nicht. Also das ist halt so ein bisschen die Frage. Na, du hast halt, also es kommt dann auf den Team auch manchmal drauf an, also wie viel der in dem Spiel dann interveniert. Und
Ich glaube, dass da in dem Fall war es auch irgendwie dieses, so als ob sie nicht miteinander so wirklich eingespielt waren, hat beiden. Tatsächlich war es halt wirklich sehr viele Unterbrechungen. Also und ich weiß nicht, ob es uns nur vorkam, weil wir diese Ref-Mics hatten, was man sonst im Fernseher nicht so immer so parallel laufen hat, sozusagen. Weil wir haben alles gehört, was er gesagt hat und hat wirklich viel.
Ich wusste gar nicht, dass man den TMO auch hört bei diesem Ref-Mic.
Weiß nicht, ob es immer eingeblendet wurde im Fernseher, aber das ein Stadion ist über so ein Radio. Also ist letzten Endes wie ein kleines Radio, letzten Endes.
Ja, doch, das kenne ich.
Ja. Es war einfach so nur seltsam zu merken, dass es quasi irgendwie, dass der Schiedsrichter viel gesagt hat, auch mit den Spielern und viel erklärt hat irgendwie, aber dann auch teilweise halt unnötig. Und darüber kam irgendwie, also weiß ja nicht, dass es halt irgendwie so nur mein Empfinden hat. Aber letzten Endes, es war halt trotzdem ein spannendes Spiel, aber irgendwie nicht so ein Spiel für, oh mein Gott, da muss ja viel angucken, aber wenn man so auf Verteidigung steht und solches, war schon cool.
Ja, also ich habe das Spiel auf dem Handy geguckt, aber ich konnte es einigermaßen gut verfolgen. Habe davor natürlich auch Neuseeland oder England-Neuseeland geschaut. Und ich hatte halt das Gefühl, dass es mehr Unterbrechungen sind, dass es mehr für Rugby-Puristen sind, weil ich habe den Leuten, die neben mir saßen, auch das Spiel erklärt, an dem Spiel Irland, Australien. Und ich habe dann gemerkt, wie ich mich dann oftmals wiederhole, sage ich mal so. Und das ist, wie du sagst, also Irland-Verteidigungsleistung habe ich auch so wahrgenommen. Und dass sich Australien da so ein bisschen die Zähne ausgebissen hat und dass es dann so ein bisschen hin und her geplätschert ist, sage ich mal so.
Was man auch gesehen hat, war so ganz schon bissig, das Spiel irgendwie so. Also irgendwie war so, keine Ahnung, so zwischen den Mannschaften irgendwie so ein bisschen unnötig so was zwischen denen. Also nichts im Vergleich zu Argentinien, Schottland, aber so schon.
Ja, ja, was zusammenfassend, was hast du jetzt von den ganzen irischen Spielen oder von dem insbesondere gelernt? Man hat den mehr Leute, Johnny Sexton ist ja, sollte ja eigentlich spielen. Ist ja das kurz 13 vorher Minuten. Raus.
Ja, weil wir halt so wirklich, das hat etwas, also wir haben, kamen, indem wir halt so diesen extra Eingang hatten, kamen wir direkt ins Stadion rein. Aber weil wir halt länger gebraucht haben, dahin zu laufen, so aus der Stadt raus, war es halt so, dass wir wirklich so Viertel vor waren da. Und dann habe ich gleich gesehen, warum ist Ross Byrne halt da? Und dann habe ich gecheckt, krass. Und witzigerweise hat Crowley gespielt in dem Trikot, wo Johnny Sexton eingraviert ist, oder eingenäht ist sozusagen. Ziemlich witzig. Also Sexton und welcher Cap das ist und so alles. Genau, also was habe ich gelernt? Also ich glaube grundsätzlich, dass Irland auch nicht überragend spielen kann und trotzdem gewinnen kann, das ist schon was
trotzdem
Cooles.
Trotzdem gewinnen kann, ja.
Und dass wir schon sehr abhängig sind, teilweise von ein, zwei Spieler. Also
Meinst du noch zu abhängig?
Nicht zu abhängig, aber ich meine, Kaelin Doris war wirklich nicht ohne Spieler des Tages und Van der Vlier ist nicht ohne Weltspieler des Jahres und Sexton und solches. Also sind schon ein, zwei Schlüsselleute dabei und ja, also auf ein, zwei Stellen, also Henshaw zum Beispiel hat schon gefehlt für mich. Das war schon bemerken, also dass er halt wirklich gefehlt hat, ist schon auffällig. Genau, aber genau, also jetzt haben wir alle Top-Mannschaften auf jeden Fall geschlagen in diesem Jahr. Das ist schon, ich meine, es ist der klassische Irland immer ein Jahr zu früh in dem Peak, aber ja.
Okay, ja. Okay, aber du bist happy mit dem Wochenende, war geil.
Nee, es war mega. Also viel Zeit mit meinem Freund verbracht und Rugby und alles mega gut. Kann ich empfehlen.
Okay. Schade, nächstes Mal komme ich vielleicht auch mit, ne? Wenn jemand
ich hatte dir eigentlich schon früh genug Bescheid gesagt.
Ja, du hattest mir
du hast gesagt, Bescheid gesagt. Du hast gesagt, ja, da müsste ich mal gucken, da weiß ich nicht, was gibt's für Nom Nom Noms da und so. Kommst ja kannst ja im Mai mitkommen, da haben wir Plätze.
Ah, für Heineken Finale.
Yes.
Ja, mal schauen. Club Rugby.
Ja, okay. Da bist du raus.
Okay.
England, also, Neuseeland hast du ja erwähnt.
Ja, genau.
Ich war, indem wir halt so zum Stadion gelaufen sind, haben wir wirklich nur die ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit gesehen und waren so, das ist ein ganz geiles Spiel, aber wir müssen halt weitergehen. Hast du das live gesehen oder du warst ja auch unterwegs?
Naja, ich habe es halt auch auf dem Handy gesehen und ich meine, das, was alle, also Blitzstart von Neuseeland und man dachte, wow, das ist das alte Neuseeland, was zurück ist, aber dann die letzten 10, 15 Minuten, es gibt ja die gelbe Karte, glaube ich, für Neuseeland, hat England wirklich aufgedreht und wirklich was gezeigt, ne? Und die große Diskussion stand ja 25-25. Als Marcus, ist ja, war ja wieder Kickoff, Marcus Smith kickt den Ball ins Aus und ich glaube, 80% der England-Fans sind nicht happy damit gewesen. Aber ich denke, es macht vollkommen Sinn, weil du wirst in den 2-3 Minuten in dem Testspiel, was will Eddie Jones oder was will die Mannschaft da noch lernen? Also, weiß ich nicht. Ich kann es nachvollziehen. Wie siehst du das? Also das hast du ja auch mitbekommen, oder?
Ja, genau, das habe ich gesehen. Also ich glaube, Hass aus der Position zu punkten ganz schwierig. Also sie waren relativ tief in deren eigenen Hälfte. Ich weiß nicht, das habe ich so im Nachgang gesagt, aber vielleicht ist es irgendwie anders, wenn man so in dem Momentum des Spiels hat, dabei ist. Ich habe jetzt auch gehört, aber dass das eher so ein Call war von Eddie Jones zu sagen, ja, okay, das akzeptieren wir halt quasi und nehmen halt mit.
Mhm. Ja, also insgesamt, ich weiß nicht, ich meine, interessant zu sehen war das halt, wie heißt der, Guy Porter? Ich glaube, der spielt bei Leicester, der kam ja rein für Jack Noel. Der hat halt schon einen Unterschied gemacht. Henry Slade kam auch rein für Tuilagi. Und das, denke ich, hat schon einen Unterschied gemacht. Und ich denke, das ist das vielleicht, was Eddie Jones auch sehen wollte.
Ja. Was man sagen kann, ist quasi, dass die immer noch nicht so ganz diese 10, 12, 13 hat. Wirklich. Nee. Dass wir da schlauer sind und andererseits, was ich auch gehört habe bei anderen Leuten, quasi dieses, auf einmal haben wir Marcus Smith, der wirklich so wild, geil durch die Bank spielen kann und wir sagen ihm vor, was er genau zu tun hat und das ist genauso der Killer für ihn. Es ist halt irgendwie so, man stellt so einen mega kreativen Spieler auf der Position und sagt ihm 1A immer, was er zu tun hat. Das ist wahrscheinlich irgendwie nicht die beste Kombination.
Genau, stimmt. Das jetzt, wo du sagst, das ist die Kritik, die, glaube ich, in den Spielen davor auch aufkam, dass man halt nicht wusste, wer wirklich der Herr auf dem Platz ist und dass es ein bisschen kopflos war, der Angriff mit der Smith-Farrell-Tuilagi-Kombination. Und dass einige der Meinung sind, Farrell muss an 10 starten, Smith auf der Bank und kann die letzten 20 Minuten spielen. Da muss man halt schauen, wer auf 12, 13 spielt. Ich weiß auch nicht manchmal nicht, was in Eddie Jones Kopf vorgeht, ne? Mit den Kombinationen. Auf jeden Fall werden wir sehen, dass hier Van Portfleet wird wahrscheinlich als Zweiter oder vielleicht sogar als Erster Scrum Half zur WM fahren, wenn sich nichts groß ändert. Ja, was soll sich in den nächsten Monaten noch groß ändern? Und Ben Youngs ist echt vielleicht, ja, hat den Zenit auch überschritten. Also auch wenn er am Samstag gut gespielt hat, aber insgesamt weiß ich nicht, ob er nicht ein bisschen zu langsam geworden ist. Hm. Naja. Ja, 25-25, All Blacks. Ist halt die Frage, ob Jordy Barrett an 12 bleibt. Ich meine, der Typ, ich war nie so der größte Fan, aber er hat, glaube ich, bewiesen, dass der auf echt vielen Positionen einsetzbar ist. Der ist halt groß, der ist halt stark, der kann unglaublich gut mit dem Ball umgehen. Also das sind halt Dinge, ja, weiß nicht, das fehlt manchen anderen Zwölfern in Neuseeland. Und ich glaube, Leonard Brown kam gerade erst wieder von der Verletzung. Ja, mal schauen, ob die mit der 10 Mwanga, 12 Jordy Barrett und 15 Beauden Barrett, ob das vielleicht auch die Weltmeisterschaft Hast du sonst noch was gesehen von dem Spiel? Nee, ja.
Nee, auch nur so die erweiterte Zusammenfassung tatsächlich. Wie gesagt, die ersten 10 Minuten von der zweiten Halbzeit, aber da waren wir unterwegs. Okay. Also, ja. Ich hatte aber länger vom Schottland Argentinien gesehen und wir haben genau das gesehen, wo es, was war das? Rote Karte war schon, dann kam es gelbe Karte, gleich danach gelbe Karte und dann hat Argentinien Versuch gelegt, obwohl sie deutlich im Unterzahl waren. So genau dann haben wir eingeschaltet. Ganz schön spannend auch.
Ja, ich glaube, Kramer hat in der 23. die rote Karte gesehen, ne? Oder?
Ja, genau. Und dann klassische Lavanini, also das war safe, das er auf jeden Fall. Also, keine Ahnung, die meisten hatten mehr Karten als Las Vegas wahrscheinlich. Ja, aber genau, irgendwie der Versuch war schon bombastisch, also irgendwie so aus dem Nix so durchzubrechen und dann diese Pass hinter dem Rücken für Buffelli, der quasi in Schottland auf jeden Fall beliebt ist. Ich habe aber nicht so ganz mitbekommen, was ganz am Ende, weil es war schon rot, dann Tui Pelotto hat irgendwie eine Karte bekommen, das war irgendwie, da mussten wir halt weg. Ja, genau, das war irgendwie schon über die Zeit.
Das habe ich auch nicht mehr gesehen. Ja. Also ich habe auch nur Extended Highlights gesehen, aber das, da habe ich glaube ich auch nicht so hingeguckt. Ich habe halt nur, was ich gehört habe, dass dem Ref vorgeworfen wurde, dass er das Spiel halt nicht unter Kontrolle hatte und dass er von Anfang an hätte, glaube ich, klarere Ansagen machen sollen. Aber weiß ich nicht, das ist auch, ist halt für die Ref-Review, ist für die Leute zu beurteilen. Aber klar, so ein Spiel, ich meine, wie viele Karten waren es jetzt? 5 gelbe und eine rote. Ich meine, es war vorher schon ein bisschen Feuer drin, weil wer war der Schotte, der gesperrt wurde? War das der Lock?
Der gesperrt wurde? Das weiß ich nicht.
Also, unter der Woche ist, ich weiß nicht mehr, unter der Woche gab es eine Anhörung und da sitzen ja bei dieser Anhörung immer 3 Leute, die darüber entscheiden, wie lang die Sperre für irgendwen ist.
Ja.
Das ist ja meistens so. Und in diesem Trio saß halt ein Argentinier dabei.
Ach so.
Also Schottland hat sich halt schon darüber beschwert, dass es witzlos ist, wenn ein Argentinier in diesem Ding drin sitzt, wenn man gegen Argentinien 5 Tage später spielt. Also damit hat es halt schon angefangen, glaube ich.
Ah, okay.
Dass Schottland sich da ein bisschen verarscht vorgekommen ist. Und ich glaube, bei diesen, ja, also ich weiß nicht, World Rugby, was da manchmal hinter verschlossenen Türen irgendwie entschieden wird, super weird.
Der neue FIFA.
Ja, was sonst noch so am Wochenende? Welche Spiele sind Samstag?
Wollen wir noch so eine kurze Atmungspause nehmen und dann kommen wir gleich wieder? Ja. Und einige Spiele gab es gleich und darüber sprechen wir gleich in Teil 2 bei Vorpass. Vorpass.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, willkommen zurück. Du hast dich gefragt. Du hast dich gefragt, was noch so ging. Wahrscheinlich so die größte Überraschung des Wochenendes war nicht der Comeback von England, sondern Kapitulation von Wales gegen Georgien. 12-13 zu Hause verloren.
Wales wahrscheinlich an einem der Tiefpunkte, nachdem man schon im März dieses Jahres gegen Italien verloren hat, sage ich mal so. Ich habe tatsächlich in unserer Tipping-Competition mit ein paar anderen Leuten auf plus 5 Punkte für Georgien gesetzt, als weil ich irgendwie das Gefühl, es im Urin hatte. Ich habe aber zwischenzeitlich mal den Score gecheckt und dachte, das Spiel wäre schon vorbei und ich dachte, Wales hätte gewonnen, bis ich dann erst viel später mitbekommen habe, dass Georgien geschafft hat. Das zweite Mal überhaupt eine Tier-One-Nation zu schlagen. Und das erste Mal auswärts, weil ich glaube, das Spiel gegen Italien hat man in Batumi zu Hause gewonnen. Also Georgien hat gegen Italien, glaube ich, in Batumi mal gewonnen dieses Jahr oder so. Das heißt, das ist jetzt der erste Auswärtssieg gegen eine Tier-One-Nation. Absolut. Also die Szenen, die ich kurz gesehen habe, dominantes Scrum von Georgien. Ne? Wobei jeder georgische Prop, glaube ich, gleich aussieht. Also Glatze und Bart wie ein Weihnachtsmann oder so.
So wie du dann eigentlich?
Aber trotzdem möchte ich den Leuten nicht im Dunkeln begegnen. Obwohl ich
Georgien. Also ich möchte dich auch nicht im Dunkeln begegnen.
Also ich liebe Georgien. Ich frage mich jetzt nur, also erstmal, wie soll es mit Wales weitergehen? Wenn man bedenkt, die waren die letzten 2-3 Weltmeisterschaften öfters mal im Halbfinale. Aber jetzt ist die Frage, wie geht's weiter für Georgien? Ich meine, nur wenn man oft das Spiele gegen Tier-One-Nationen hat, können die sich weiterentwickeln.
Klar, Six Nations Debatte dann wieder aufgemacht. Aber jetzt nicht so auf Kosten von Italien, sondern mit Italien dann so, was ich halt bisher gelesen habe.
Also ich denke nicht, dass irgendwas Six Nations mäßig wird. Weiß nicht, ob man es vielleicht 8 Nations und dann Südafrika und Georgien reinpackt. Also bevor Georgien in den Six Nations reinkommt, wird Südafrika eher mitspielen, weil es um die Kohle geht. Ganz einfach. Und dann sagt man, naja, gut, dann haben wir jetzt 7 Nationen, 8 hört sich wahrscheinlich besser an, wir haben mehr Spiele, ja. Dann packen wir auch noch Georgien dazu.
Das Einzige, was dann schwierig wäre, ist so das ganze Kalender, weil sozusagen jetzt bei den Mengen an Spielen hast du ja 5, dann haben die 2, Pause 1, Pause 2, dann noch 2 Spiele sozusagen da rein zu quetschen, würdest du wahrscheinlich noch ein Pause-Wochenende benötigen, schätze ich mal. Dann würde es halt zusätzliche 3 Wochen zu den jetzigen Turnier, also Turnierdauer. Und das schneidet wahrscheinlich zu groß rein in dem Clubkalender, schätze ich mal.
Wie würdest du dich denn eigentlich so als Ire fühlen, wenn Südafrika damit spielt? Sagen wir mal, Südafrika würde jetzt Italien ersetzen und würde Six Nations bleiben oder Südafrika würde dazukommen und es würde eine Erweiterung geben. Bist du da eher so ein Traditionist? Na, du weißt, was ich meine. Der sagt, nee, das geht nicht, oder?
Ich weiß halt nicht, also wenn man jetzt so auf so Ultimate Fighting Championship da guckt, was irgendwie schon das Qualität mit den Clubmannschaften aus Südafrika verbessert hat, würde ich aus dem gesamten Kontext sehen, dass es dann schon eine Verbesserung ist für die Qualität. Es ist ja dann nicht mehr das, was es so vergangenheitsmäßig war, aber ich meine, da kann man auch schon sagen, das fing halt anders an mit, keine Ahnung, Frankreich kam irgendwann dazu, Italien kam irgendwann dazu, ich weiß halt nicht, ich finde das okay, also irgendwie, ich kann es halt aus beiden Richtungen verstehen, aber irgendwie Georgien dazu zu bringen, wäre cool, um irgendwie das von unten noch zu fördern. Aber ich meine, so eine Mannschaft wie Südafrika, die wären halt gleich wettbewerbsfähig für das Gesamte und das würde alles auf ein anderes Niveau bringen. Das Einzige, was dann irgendwie schwierig wäre, ist dann, das jedes Jahr zu haben, aber ich weiß halt nicht.
Ganz verrückte Idee, also man braucht eigentlich eine Europameisterschaft, genauso analog wie im Fußball und dafür muss man vielleicht ein Jahr mal Six Nations streichen. Das wird, glaube ich, nie passieren.
Darüber wäre ich traurig, zum Beispiel.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Bei Six Nations ist für mich immer so der Einleitung für Frühling.
Ja, dann spielt's. Ich weiß nicht, also selbst wenn, ich denke halt auch an Deutschland, auch an andere Tier-2-Nationen. Also es wird sich halt nie was verändern, wenn man nicht mehr Spiele auf höherer Qualität hat. Also das ist egal, ob das die Rugby-Bundesliga ist oder ob das URC ist oder XYZ. Also du wirst halt nur besser, wenn du dich mit anderen, mit gleich starken oder vielleicht ähnlich starken misst. Und ja, ich weiß nicht. Also ich...
Darüber können wir halt stundenlang wahrscheinlich philosophieren. Ja, was feststeht, ist irgendwie, wo ich ausgeschaltet habe bei Italien, Südafrika, war es ganz eng in der Halbzeit und... Scheinbar habe ich die zweite Halbzeit dann doch gepennt und die mehr exciting Teils verpasst. 18:13 zur Halbzeit und 63:21. Ich meine, das war schon wild.
Ich habe auf Italien gesetzt, Sieg, weil ich mir dachte, wann gewinnen die, wenn ich jetzt? Habe mich komplett getäuscht und ja. Weiß ich nicht, ob man hätte mehr von Italien erwarten können, haben 1-2 ganz gute Sachen gezeigt, aber Südafrika war dann doch viel zu stark. Wahrscheinlich wussten Südafrika, das war gut, dass sie gesehen haben, dass Italien auch Australien schlagen kann und haben die dann halt nicht auf die leichte Schulter genommen. Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn das Spiel als allererstes von den Autumn Series stattgefunden hätte.
Ja, ich weiß es nicht.
Ja, wie gesagt, ich habe auch nur die Highlights geguckt, aber... Was ist noch passiert?
Portugal. Tell me.
Freitag 16 Uhr oder so. Ich weiß gar nicht. Also erstmal bekommt man es ja gar nicht mit. Selbst bei irgendwelchen Rugby-Seiten, BBC, Rugby Union Fixtures. Ich glaube, da stand noch nicht mal, dass die Spiele stattfinden. Und es ist halt echt komisch, dass so wenig Leute davon wissen oder sich auch dafür interessieren, dass halt ist der letzte Spot für die Rugby-Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Kontinentaleuropa. Und es spielen 4 Teams in Dubai, wo schon kein Mensch hinfliegt.
Ja.
Und was totale Scheiße ist, dass es da stattfindet. Hätten sie das mal in Marseille stattfinden lassen, weißt du, wie viele Portugiesen da vielleicht gewesen wären? 1.000 oder 2.000 oder weiß ich nicht wie viel. Also ich finde es echt befremdlich. Und auch so, wenn man auch mit den Leuten hier drüber redet, ist halt wir haben das auf dem Schirm. Ich weiß gar nicht, ob du es überhaupt im Schirm hattest. Hätte ich es dir nicht geschickt, nee. Oder?
Nee.
Also, und auch die Spiele davor hat ja auch, glaube ich, auch kein Schwein angeguckt. Also, was ist passiert? Portugal und USA waren beide punktgleich, nachdem schon Spiele davor gegen Kenia und Hongkong stattgefunden haben. Und der Gewinner, beziehungsweise der mit der besseren Punktzahl, ist nach Frankreich geflogen. Und das war Portugal, die es geschafft haben, in der 81. Minute noch einen Strafstoß zum 16-16 zu verwandeln. Das heißt, sie waren punktgleich nach Spielpunkten und haben dann, ich glaube, wegen 10-20 Spielpunkten, Tabellenpunkten. Naja, die hatten halt mehr Spielpunkte am Ende. Du weißt, was ich meine, ne?
Ja.
Also die haben 16-16 gespielt, obwohl USA teilweise stärker waren im Scrum und im Lineout. Und USA auch, soweit ich das mitbekommen habe oder verstanden habe, auch eigentlich Favoriten waren. Und Portugal. Weißt du, wo die 2016 noch waren?
In Portugal?
Ich meine, in welcher Competition, in welchem Wettbewerb haben die gespielt?
Nee, erzähl.
Also unter dieser Europe Trophy haben die gespielt. Also damals, wo Deutschland 2016 noch mit Rumänien und Russland und Belgien in einer Liga war, war Portugal sogar noch das Jahr darunter. Also die sind abgestiegen. Die sind 2007 sind die noch zur Weltmeisterschaft gefahren, als einziges Amateurteam oder fast Amateurteam. Haben durch gegen Neuseeland gespielt und danach ging es, glaube ich, erstmal bergab mit Rugby Portugal. Was daran geendet ist, dass die halt 2010er Jahre dann auch abgestiegen sind. Und die haben halt viel in die Jugend investiert, haben auch etliche Spieler, die in Frankreich spielen und die sich aber alle für Portugal entschieden haben. Und so haben sie es jetzt über die Jahre geschafft, zurückzukommen, obwohl sie hätten gar nicht da sein sollen, weil eigentlich Spanien ja, die ja nur nachgerückt sind, weil Spanien damals die Spieler falsch eingesetzt hat.
Oder ja.
Aber, also ich meine, ich finde es halt immer noch befremdlich, dass halt kein Schwein sich wirklich dafür interessiert, obwohl es, ja, man könnte halt mal gucken, was machen die, wie haben die es geschafft und wie haben die ihre Jugendarbeit aufgebaut und welches System, was gibt es da und kann ja auch ein Blueprint sein für Deutschland vielleicht, mehr oder weniger.
Naja, also ich meine, Portugal war ja, also ich habe die in Parc de Princes gesehen, 2007, also die schon... Die haben schon ein bisschen mehr Erfahrung wahrscheinlich, halt grundsätzlich aufgebaut und vielleicht irgendwie das Spiel ein bisschen länger irgendwie im Aufbau gehabt.
Also bei denen sah es noch beschissener, vor 7-8 Jahren sah es bei denen beschissener aus als bei uns, was die sportliche Qualität angeht, ne?
Ja, das kann auch sein, aber vielleicht einfach so grundsätzlich diese Bausteine sind vielleicht, also ich kann halt so wenig dazu sagen, aber ich weiß, dass zum Beispiel in dem wir da 2007 bei der Weltmeisterschaft dabei waren, also dass es schon irgendwie ein gewisses Standing hat, was es einfach in Deutschland, weiß halt, ob es nie haben wird. Aber davon sind wir halt meilenweit entfernt hier. Also weiß nicht, ob wir uns in Deutschland dadurch jetzt weiter entfernen von Chancen, um überhaupt oben dabei zu sein, weil es einfach strukturell irgendwie nicht so aufgebaut ist. Und der Konkurrenz, also ich meine, der Konkurrenz mit Sportarten, das kann ja eine Ausrede sein in jedem Land fast. Aber das Level, also ja, also ich glaube, das Sinn hat Möglichkeiten hat da, es müssten halt, wenn, dann viel mehr Leute irgendwie vielleicht vom Ausland hier deren Erfahrung vielleicht noch zurückbringen und solches, um irgendwie das Niveau von hier dann zu steigern. Aber letzten Endes ohne großes Invest, ob das Geld oder Zeit oder ist, wird es halt hier nicht dieses Standing oder Anerkennung haben, um dann wirklich auf dem Level zu kommen, oder? Also ich meine, gefühlt war Deutschland halt vor einigen Jahren näher dran an das Gesamte als jetzt. Also gefühlt, also entfernen sich Deutschland halt mehr und mehr von diesem Level tatsächlich. Also auf jeden Fall im 15er-Bereich, also für die Weltmeisterschaft.
Ich meine, wir sind jetzt auch ein bisschen weiter weg und können es nur von außen beurteilen. Ja, aber die Wahrnehmung ist halt, also ich weiß nicht, ob wir darüber auch schon letztes Mal gesprochen hatten, aber alle anderen Nationen spielen gerade ihre Testspiele und ich glaube, wir spielen nächstes Wochenende gegen Deutschland spielt, die 15er-Mannschaft soll gegen Warschau oder Danzig oder so irgendein Testspiel absolvieren oder so. Und das ist halt ein Spiel und
ja.
Wir haben es ja, alle anderen haben jetzt gespielt. Rumänien hat gespielt, Polen hat gespielt, Niederlande haben gegen Kanada gespielt. Das sind alles wichtige Spiele für diese Mannschaften. Und das ist alles für den Aufbau im Januar, Februar oder so geht es hier schon los mit Rugby Europe Trophy, wo es 5, 6 Spiele gibt oder so. Und naja, gut, man steckt nicht drin.
Ja,
wie gesagt, Portugal, letzte Mannschaft, qualifiziert für die Weltmeisterschaft. Ich glaube, ich habe sogar ein Spiel dabei, wo die, ich weiß nicht, ob es gegen Australien ist oder gegen irgendwen anders, muss ich nochmal schauen. Ja, aber ich konnte es auch gar nicht live gucken, weil ich, wie gesagt, anders sportlich unterwegs war.
Du hast ja jetzt eine Vermutung gehabt, was Eddie Jones nach der WM vorhat. Willst du uns da irgendwie mehr davon erzählen oder? Bleibst du?
Darüber hatten wir ja schon geschrieben. Ich glaube, Australien hat ihn schon mal vor mehreren Monaten angesprochen, weil sie mit Dave Rennie, Head Coach von Australien, nicht zufrieden sind, weil der auch eine Gewinnquote von 50-60% hat, wenn überhaupt.
Nee, ist jetzt so ungefähr 35 oder so. Ja.
Oder noch schlechter, genau. Man sieht zwar Fortschritte, aber ist die Frage, wie er wann mit welchen Spielern umgeht, wann man welche Spieler in welche Spiele welche Erfahrung gibt. Das heißt, ich glaube, Rugby Australien hat schon mal mit ihm Gespräche aufgenommen, mit Eddie Jones, aber was ich jetzt gelesen habe, ist, dass Rugby USA ganz heiß drauf ist, den zu verpflichten für 8 Jahre. Weil ja in 8 Jahren die Herrenweltmeisterschaft in den USA stattfinden wird. Und da will man sich wahrscheinlich nicht so blamieren und würde wahrscheinlich mindestens gerne bis zum Viertelfinale kommen. Tja. Das ist das. Also jetzt ist erstmal Australien dran und dann in 8 Jahren ist es USA. Und wer hat denn noch angefragt? Eddie Jones? Ah, das habe ich jetzt schon wieder vergessen.
Scott Robertson oder sowas? Oder das ist für England eigentlich, habe ich gehört. Ron O'Gara ist auch im Gespräch für England, habe ich gehört.
Ronan O'Gara, Scott Robertson oder der Typ von Leicester Tigers, Steve
Borthwick.
Ja, genau. Ich glaube eher, dass es der Letztere wird oder so.
Ja, ich meine, er war schon groß involviert in der Nationalmannschaft. Also.
Ja, mal schauen, was nächstes, wie viel Bewegung ist nach der Weltmeisterschaft nächstes Jahr. Fuck, es geht schon in 10 Monaten los. Ich plane schon meinen Trip so langsam. Ein paar Australier kommen rüber, schon geredet, wann wir uns in Paris treffen oder so.
Nice.
Aber ich weiß noch nicht mit Hotels und der Übernachtung und wie man hinfährt oder man einen Campervan nimmt. Mal schauen. Können wir Vorpass aus Frankreich aufnehmen. Ja. Donnel.
So jung kommen wir nie wieder zusammen, ne?
Was ist sonst noch so passiert? Verabschieden wir uns eigentlich. Jetzt am Wochenende kommen, sind ja auch nochmal 2 Spiele, ne? England, Südafrika. Ja. Ich glaube, Südafrika kann gar nicht so viele Spieler aufstellen, weil es außerhalb des Test-Windows ist oder so.
Ja. Whereas Australien hat auch dann. Australien hat jetzt extrem viele Verletzte, also es fehlt denen so eine halbe Mannschaft.
Ja, super bitter. Ja, ich glaube, wir haben Weihnachtsfeier, mal sehen. Und wir wollen, glaube ich, am Samstag noch ein bisschen Rugby League spielen. Mal sehen, ob ich dafür fit bin. Ja.
Also. Nice. Wollen wir mal Tschüss sagen?
Ja, Tschüssikowski. Okay. Aber wir werden noch aufnehmen dieses Jahr nochmal, ne?
Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören zu Hause und bis bald wieder bei Vorpass.
Vorpass.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.